Wenn man heute die sogenannten Qualitätsmedien verfolgt und dort der Name BlackRock auftaucht, dann ist der grundsätzlich negativ konnotiert. Also das ist vom Teufel furchtbar. Und wenn man dann in den alternativen Medien sich so umtut und zuhört, dann hört man so ganz oft Aussagen vom digital-finanziellen Komplex, vom militärisch-finanziellen Komplex. Und da in dem Rahmen wird dann auch immer BlackRock genannt. Und das ist also die Ausgeburt des Bösen an dieser Stelle. Das heißt, sowohl über die Mainstream-Medien als auch über die alternativen Medien wird BlackRock hier als der Teufel in Person dargestellt, vor allem der Gründer Larry Fink, der heute auch noch dem Unternehmen vorsteht. Und er ist also CEO und Chief of the Non-Executive Directors. Also der ist in Personalunion da ganz oben unterwegs und wird als hier der schlimmste Kapitalist schlichtweg dargestellt. Tja, es gibt eine ganz kleine Gruppe in Deutschland, die ich so auf 15, höchstens 15% schätze. Die sehen in BlackRock genau das, was es ist. Und deshalb soll heute die Überschrift Fluch oder Segen hier ein bisschen differenzierter ausdiskutiert werden. Denn es gibt durchaus richtig viele sehr, sehr gute Dinge an BlackRock. Und viele von uns, von Ihnen und von mir, sind vermutlich in Produkten von BlackRock investiert. Einmal direkt, ETF, aber auf der anderen Seite auch indirekt über ihre Sparzertifikate bei Banken, bei Lebensversicherungen und. Die nutzen nämlich BlackRock auch sehr, sehr gerne. Kommen wir dann gleich noch mit dazu. BlackRock ist ein Unternehmen, das Gelder anlegt, und zwar 10 Billionen. Jetzt europäische Billionen. Amerikanisch sind das schon Trillion. Also 10 Billionen mittlerweile anlegt und die Zahl steigt gewaltig. Und BlackRock ist da der größte Anbieter dieser ETFs und ETCs und was sie alles noch haben. Danach folgt direkt Vanguard. Und Vanguard waren die Ersten. Die stammten, glaube ich, von der Hanking Shanghai Bank Corporation. Die, glaube ich, haben das dann irgendwann mal ausgegründet und verkauft. Heute sind sie ein super Geschäft dabei. Und dann gibt es noch so andere, State Street und. Und ja, auch die Deutsche Bank, die macht sowas auch. Also heute möchte ich mit diesem großen Vorurteil gegenüber BlackRock aufräumen und möchte genau darauf hinweisen, dass die Roten schuld sind. Ja, haben sie lange drauf gewartet, kommt jetzt wieder. Und zwar diese großen kritischen Aussagen sind vor allem sozialistischer Natur. Und auch diese Sozialisten selbst haben sich also gewaltig dahinter die Fichte führen lassen, ganz zu ihrem eigenen Schaden. Denn die Aussagen dienen falschen Nutznießern. Dem kleinen Mann haben BlackRock und Co. extrem viele Vorteile gebracht. Ja, so, das wird also großteils negiert. Und heute gehen wir also ganz tief in die Finanzwirtschaft rein, allerdings ohne Formeln, dass Sie so ein bisschen erkennen, was da läuft und warum das so läuft. Und es gibt da also Geheimnisse zu enthüllen, die die große Masse nun überhaupt nicht verstanden hat, ihnen sogar verborgen bleiben soll, zumindest mal in unserer heimischen Volkswirtschaft. Und das ganze Übel, dem sich der Bürger heute gegenüber sieht, hat mit dem Unverständnis der Finanzwirtschaft zu tun. Das ist das große Übel, was da am Ende rauskommt. Und das führt auch zu den riesigen Schulden bei uns im Land. Und wenn man andere Länder anschaut, so wie Norwegen, die pro Bürger über 100.000 Dollar hier an Guthaben angehäuft haben und das börsentechnisch super verzinsen, dann sieht man, wie es bei uns so gewaltig fehlt und die Politik hier uns mit nicht zutreffenden Aussagen zumüllt. Und die meisten gehen dann auch noch auf den Leim. So. Das war jetzt mal so das Vorgeplänkel. Sie wissen, worauf Sie sich jetzt einlassen. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute greifen wir uns das Übel vom Übel heraus, nämlich BlackRock. Einige von Ihnen, um jetzt mal ein paar Grundlagen zu schaffen, und zwar wahrscheinlich noch die Hälfte oder ein Drittel der Abonnenten und Zuseher heute, kennen noch mein altes Zinseszinsbild, was ich Ihnen hier jetzt mal einblende. Das sind die Erträge nach Zinsen und Zinseszinsen für verschiedene Anlageformen in verschiedenen Farben eingezeichnet. Und das habe ich das letzte Mal, glaube ich, 2019 abgedatet und gezeigt gehabt. Aber nur in einem Video. Es war schon viel früher, als ich diese Bildschirmhintergründe eingeführt habe, war das dann da vorbei. Und mit diesem Bild kann man also sehr schön die Unterschiede in den verschiedenen Zinseszinsentwicklungen erkennen. Und jetzt sehen Sie hier ganz unten die schwache Kurve. Das beginnt also alles unten bei 1000. Und die orangene Kurve ganz flach unten zeigt damals das Festgeld. Damals so um 3%. Heute, glaube ich, gibt es das auch wieder. Dann das Gelbe zeigte die Lebensversicherungen, die damals mit Überschussbeteiligung und Garantiezins und bla etwa 6% schafften. Das schaffen sie heute bei weitem nicht mehr. Blau ist der DAX, der hier sehr volatil dahin geht, aber deutlich höhere Erträge erzielt. Dann kommt eine grüne Linie, 10%. Das ist der MSCI World plus Dividende, wäre da sogar noch ein bisschen mehr drin als das. Und dann die, ja, was ist das, braun-violette Kurve, die 20% Verzinsung zeigt, das ist das, was ein Kleinunternehmer schafft. Und wer wirklich gut ist, dann schafft er da auch 35. Und wenn er noch klein ist, schafft er auch 50% Eigenkapitalverzinsung. Also da sieht man, warum ich Unternehmer geworden bin und mir nicht als Ingenieur weiter mein Leben schwer gemacht habe. Das sind genau diese Gründe an dieser Stelle. Heute liegt der DAX bei 18.000, aber die anderen Kurven sind weitaus nach oben weitergezogen, davongezogen. Also der Abstand wird ja immer, immer größer. Das sind diese exponentiellen Funktionen und das ist der Einfluss des Zinseszinses. Nun können Sie sagen, Zinseszins muss man ablehnen, ganz böse, falsches Geldsystem und so weiter. Zinseszins können Sie nicht ablehnen, wenn Sie den Zins nicht ablehnen. Denn was können Sie machen? Sie können Kredit ein Jahr vergeben. Nach einem Jahr kriegen Sie Ihren Zins. Und dann legen Sie den Kredit plus dem Zins, den Sie bekommen haben, wieder oder geben Sie wieder als neuen Kredit aus, etwas höher und bekommen darauf noch etwas mehr. Das heißt, wer den Zins akzeptiert, akzeptiert den Zinseszins. Anders geht's nicht. Und wer da so rumfabuliert, sagt, den Zinseszins verbieten, nein, Zins geht schon, der hat also nur wirklich nichts verstanden. Der sollte mal ein bisschen ein paar Bücher und ein paar bisschen Wirtschaft und ein bisschen Mathematik sich mal wieder reintun, was er wahrscheinlich entweder nie gehabt hat oder aber seit der Schule dann vergessen hat. Die Welt läuft mit dem Zinseszins. Ist so, war so und wird immer so sein. Und wenn Sie sich dagegen verweigern, werden Sie nahe der Nulllinie da unten laufen. Ne? So einfach ist das. Und das machen sicherlich 33% unserer Bevölkerung. Die laufen da unten. Ne? Wie hat es geheißen, pro Kopf der Bevölkerung gibt's oder pro Einwohner gibt es einen Lebensversicherungsvertrag. Ja. So weit hat man den Leuten das in die Hirne gedrückt. Ne? Weitere 50% der Bevölkerung, also 33% liegt da unten, weitere 50% der Bevölkerung werden sich bei Orange und Gelb mit ihren Zertifikaten und so bewegen. Und viel mehr als diese 6% kriegt man da nicht raus. Ich habe das jetzt ein bisschen vermischt, weil heute die Lebensversicherungen so schlecht sind. Damals waren sie noch besser. Es gibt ja ganz viele, die ihr Geld auf dem Girokonto liegen lassen und überhaupt keine Zinsen bekommen haben. Ne? Jetzt im Festgeld gibt es wieder ein bisschen was. Nun gut. Kommen wir nun zu der Aktienanlage der blauen Kurve, die Sie hier sehen. Und die ist extrem volatil. Und dennoch schlägt sie die anderen Anlageformen, die Lebensversicherungen, Zertifikate und so weiter, massiv. Und der DAX ist nun auch nicht der beste Vertreter von den Geldanlagen, die man weltweit machen kann, weil unsere Wirtschaft so hoch reguliert und bürokratisiert ist. Das hat sich in letzter Zeit etwas geändert, weil die DAX-Unternehmen keine deutschen Unternehmen mehr sind. Gut, sie bilanzieren und veröffentlichen hier in Deutschland, aber machen, habe ich letztlich irgendwo gehört, mindestens 2/3 ihrer Umsätze global. Und 85% der Gewinne, die die DAX-Unternehmen ausschütten, gehen ins Ausland, weil der Deutsche ja nur 15% maximal oder wenn es 12% Aktienanlage hat. Und bei uns gehen die Konzerne so gut wie immer steuerfrei aus oder bleiben bei 1% Steuern. Und das heißt, der DAX hat jetzt, sie sind noch lange nicht hier aus Deutschland alle weg, weil sie hier die Steuerfreiheit genießen. Aber wenn jetzt auch noch die schlechten Randbedingungen, die hohen Kosten in Deutschland kommen, dann sieht man, wie die Konzerne hier dann Mitarbeiter abbauen, wie Mercedes mit der Verbrennermotorfertigung nach China sich verdröselt. Ne? Porsche geht nach USA mit Elektroautofertigung. Also es schaut auch bei diesen DAX-Konzernen nicht so sonderlich gut an dieser Stelle aus. So, hier sehen Sie mal den MSCI World Index. Und zwar, den habe ich da bei finanzen.net rausgesucht und die bieten den nur runter bis 1995. Und da sieht man, wie der hier 454% seit 1995 gemacht hat. Und das ist ähnlich wie vor 1995 mit dem DAX. Bloß beim DAX sind die Dividenden mit dabei. Und hier beim MSCI World Index sind die Dividenden nicht mit dabei. Da sind die nochmal die Erträge 1,2, 1,4, 1,5, maximal in manchen Jahren 2 durch die Dividenden höher, als sie da hier ausgewiesen sind. Sie sehen, das geht hübsch rauf und runter. Der Dotcom-Crash ist zu sehen, die Finanzkrise ist zu sehen, die politischen Lockdowns sind zu sehen und. Also das geht hübsch variabel, aber es geht steil nach oben. Und woran liegt das? Nun, weil die Welt arbeitet. Und dieser MSCI World, das ist von einem Unternehmen namens Morgan Stanley Capital Invest, MSCI Capital Invest. Und der enthält jetzt, ich weiß nicht wie viele Tausende an weltweiten Aktien, die nach der Marktkapitalisierung der Größe nach alle da drin stecken. Mit diesem MSCI World wird also die gesamte Marktkapitalisierung der Welt abgedeckt. Da gibt es jetzt verschiedene Unterschiede mit Schwellenländern, ohne Schwellenländer und. Das Ding ist relativ stark USA-lastig, darum gibt es für viele Geldanlagen da ein paar Modifikationen. Aber lassen Sie uns dieses Ding hier einfach anschauen. Und wie kann man nun in diese Indizes anlegen? Die meisten wissen es, das geht über ETF. Und diese bilden die Indizes ab und verlangen eine kleine Gebühr dafür. Sie müssen also nicht Aktien kaufen, dann den Kauf bezahlen, dann die Führung des Depots bezahlen und vor allem diese Breite an Aktien, diese Diversifizierung, die Ihnen Sicherheit vor Pleiten einzelner Unternehmen gibt, die erreichen Sie nicht, weil Sie gar nicht 10.000 verschiedene Aktien kaufen können und dann auch nicht in dem Verhältnis zueinander. Das geht gar nicht. Ne? Deshalb sind diese ETF da und bieten eine sehr gute, sichere, sehr breite Diversifizierung. Und jetzt zeige ich Ihnen hier mal eine Tabelle mit 4 Spalten und über 10 Jahre Anlage. Ob das nun Dollar oder Euro oder sonst wie sind, lassen Sie mal egal sein. Da sehen Sie in der ersten Spalte nun die geringe Geldanlage mit 2% Rendite, wie Lebensversicherungen, die vielleicht noch ein bisschen drüber liegen, dann irgendwelche Bankverträge und Festgelder und. Ne? Und da sehen Sie jetzt, wie aus 10.000 Anlage im ersten Jahr jetzt mit 2% das hochgeht. Da sehen Sie in dem zweiten Jahr 10.200, das sind die 2% Zinsen. Und im dritten Jahr sehen Sie jetzt nicht 10.400, sondern 10.404. Und diese 4 Euro am Ende ist der Zinseszins. Ne? Und so geht das jetzt weiter. 10.612, da sind die 12 schon der Zinseszins. Ne? Und Sie sehen, am Anfang ging es also von 4 auf 12 und dann das nächste schon auf 24. Also der Zinseszins zeigt auch diese exponentielle Funktion, wie das hochgeht. Ne? Und im 10. Jahr hat man dann, oder nach dem 10. Jahr, hat man dann 11.951 herausbekommen mit dieser 2% Verzinsung. Das ist das, was Sie gerade in dem Diagramm farblich da unten gesehen haben. So, jetzt schauen wir uns dazu die Entwicklung des MSCI Worlds, wie Sie das in dem Diagramm gesehen haben, in gemittelter Form an. In diesen 9,5% mittlerem Ertrag, den man da schafft. Und da geht es jetzt bei den 10.000 los und als nächstes kriegen Sie 10.950, 9,5% Zins. Und da geht das runter und im 10. Jahr haben Sie jetzt schon 22.632 Euro, also fast das Doppelte von dem, was Sie mit dem 2% geschafft haben. Hier sehen Sie Zinseszinseffekte, ganz massiv. Und jetzt schauen wir uns an, wenn Sie jetzt zu einer Fondsgesellschaft bei Ihrer örtlichen Bank gehen und die hat ja den Superfonds, der dann von dem Bankverkäufer, also kein Berater, sondern Verkäufer, vom Bankverkäufer Ihnen da, das Wort sage ich jetzt nicht, verkauft wird. Und die Bank hat an dieser Stelle, das ist über die vergangenen Jahrzehnte so gewesen, heute hat sich das geändert, kommen wir gleich drauf, hat sie erstmal 5% als Abschlussprovision genommen. Die hat der Verkäufer dort zum Teil bekommen und zum Teil hat es die Bank bekommen. Also der Verkäufer hat da einen Teil seines Bonus von bekommen und den anderen hat die Bank eingesackt. Und dann, deshalb geht es jetzt nur mit 9.500 los. Sie haben 10 bezahlt, 9.500 geht's los. Und dann ist dieser Fonds an den MSCI World angelehnt und jetzt nehmen die pro Jahr noch als Verwaltung für ihre Gebäudlichkeiten, für das Personal und, nehmen noch 2,5% laufende Gebühren pro Jahr. Und jetzt sehen Sie, wie das da hochläuft. Immer noch deutlich besser ist als die 2% ganz normal vom Festgeld oder sonst woher und auf 17.465 Euro anlangt. Und jetzt kommt als letztes die Spalte, wie es ein ETF bringt, wie es als MSCI World ETF von BlackRock angeboten wird. Einer der größten, wenn nicht gar der größte ETF von BlackRock. Und da sehen wir wieder die 9,5% durchschnittliche Verzinsung über die vielen, vielen Jahre, aber nur Kosten von 0,2%, die an dieser Stelle jetzt abgezogen werden. Und schon läuft die Geschichte deutlich höher und wir kommen bei 22.263 Euro nach 10 Jahren an. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein einmaliger Invest von 10.000 Euro und nicht ein monatlich darauf aufbauender Sparplan oder jährlich darauf aufbauender Sparplan, wo dann natürlich die Sache noch viel, viel steiler nach oben geht und sie viel zu mehr Geld kommen. Die Fondsgebühren dieser Ausgabeaufschlag sind heute sehr, sehr oft 0%, weil sie gemerkt haben, das ist zu offensichtlich. Das machen die Leute nicht mehr mit. Ne? Also die meisten Fonds kriegen sie heute mit 0% ne? Ausgabe. So, jetzt schauen wir uns mal so einen ETF an von iShares. Das ist BlackRock und zwar den MSCI World UCITS ETF in US Dollars. Und da sehen Sie jetzt unten, das ist eine Angabe von Just ETF, einer Webseite, die mir sehr, sehr gut gefällt, wo man also ETFs sich anschauen kann, wie die performen, was die machen, was da drin steckt und. Ne? Und da sieht man als erstes vorne einen so einen TER, da steht 0,2% P.A. Und dieses TER heißt Total Expense Ratio. Das heißt, die vollen Kosten, die Gesamtkosten, die dieser ETF hat, und zwar pro Jahr. Und das sind die 0,2%, die hier ausgegeben sind, die ich in der vorigen Tabelle dann auch gezeigt habe. Und die Ertragsverwendung ist thesaurierend. Das heißt, das wird alles gut geschrieben, da wird nichts ausgeschüttet. Und die Fondsgröße beträgt 67.560 Millionen, also über 67 Milliarden stecken nun in diesem ETF drin. Heftig. Und dahinter steht Positionen. 1.483 Einzelwerte verbergen sich hinter diesem ETF. Ganze Menge, hohe Diversifikation und hält sich damit sehr, sehr dicht am MSCI World. So, jetzt lässt sich natürlich diskutieren. Ist es in Ordnung, dass man hier nach Marktkapitalisierung die Aktien damit reinnimmt? Wäre es nicht besser, man würde es nach den verschiedenen Ländern, nach dem BIP in den Ländern machen? Ja, auch solche ETF gibt es. Muss man sich selber überlegen, was man macht. Ich für mein Beispiel hier nehme jetzt diesen nach der Marktkapitalisierung. Da haben sie jetzt einen Haufen USA drin. Ne? Ich weiß nicht, über 60%, glaube ich, sind USA da drin. Und jetzt schauen wir uns mal diese Liste, diese Tabelle mit den Erträgen an. Und da habe ich jetzt die Zeilen 11 bis 26 rausgenommen. Langweilig, geht da runter. Und jetzt sehen Sie unten nach 30 Jahren, was da rausgekommen ist. 17.758 Euro für die ganz normale Bankanlage. 138.998 für den MSCI World. Aber nur 67.585 für den MSCI World in Form eines Fonds mit dem Ausgabeabschlag und den 2,5% Kosten, die ich hier beispielhaft da reingetan habe. Und am Ende sehen Sie jetzt den MSCI World nach BlackRock, steht ein kleines B dahinter, wie der mit den 0,2% Kosten performant läuft. Und das sind 131.821. So, jetzt blenden wir die nächste Zeile ein. Diese fetten schwarzen Zahlen und das ist die Differenz, die man erzielt zu der einfachen Bankanlage, die Sie im Girokonto mit dem Sparzertifikat und irgendwas Festgeld und so mit 2% bekommen, Viele Girokonten bringen gar nichts, ne? Müssen sie dann für einen Monat das Festgeld anlegen. Wenn sie es vorher brauchen, kriegen sie wieder Abschläge und, und. Und da macht der MSCI World 121.240 mehr als die normale 40-prozentige Geldanlage unserer Bundesbürger. Na, 121.000. Gigantisch. Und 49.000 kommen aus dem Fonds raus und 114.000 kommen aus dem ETF raus. Jetzt blende ich Ihnen nochmal eine Zeile ein in Rot. Und das ist das, was diese Finanzinstitute jetzt von ihrem Geld verbraten. Das heißt, die 138.998, die man maximal über den MSCI World kriegen könnte, minus dem, was man tatsächlich jetzt in dieser Anlageform erzielt. Und dann sieht man, dass die Banken von ihrem sauer angelegten Geld 121.240 Euro einsacken, wenn sie es da einfach liegen lassen. Wie sagte unser Herr Bundeskanzler Scholz, er hat sein Geld auf dem Sparbuch. Wunderbar. 121.240 Euro weg. Wahrscheinlich ist er bei der Sparkasse. Ne? So, ist Kommunal- und Landesbank und ja, hat ein rotes Logo. So, die rote Zahl gibt es natürlich bei der Spalte MSCI World nicht. Und im Fonds hat die Fondsgesellschaft immerhin 71.413 eingesackt. Hm? Und BlackRock hat nur 7.177 eingesackt. Ein Zehntel von dem, was die Fonds eingesackt haben in der Vergangenheit. Das muss man sich geben. Das ist heftig. Na? Und dann habe ich Ihnen unten drunter gezeigt, was für Steigerungen in dieser Zeit da waren. 583% beim MSCI World, 181 nur im Fonds und 542 über den ETF. So. Und das ist eigentlich das, was hier dem Bürger über BlackRock so positiv entgegenschlägt. Da fällt Ihnen, da werden Sie mit Geld zugeschüttet an dieser Stelle, was Ihnen nicht über diese Anlageform verdeckt weggenommen wird. Das ist eine soziale Komponente, die BlackRock hier für die Bürger gehoben hat. Die Bösen waren die Banken und die Finanzanleger. Wer hätte das gedacht? Und einer hat da eine Lücke gefunden. 85% der Bürger sind sowieso nicht in Aktien oder in Fonds investiert, also in rechten beiden Spalten. Die sind im Girokonto verwurzelt oder in irgendwelchen Festgeld oder sonst was. Die kriegen diese überhaupt nicht. Während die Fondsgesellschaften diese Gewinne ihnen wenigstens zum Teil noch ausgeschüttet haben. Ja. Die ETF schütten es ihnen richtig aus. Ne? Tja, allerdings muss man fairerweise dazu sagen, die Fondsgesellschaften und die Banken haben jetzt ihr Geld genommen und haben dieses Geld angelegt selber und natürlich dann solche Dinge wie den MSCI World genommen, ne? Und haben dieses Geld selber eingesackt. Aber sie müssen zum Teil mündelsichere Anlageformen anlegen, müssen sie Lebensversicherungen zum Beispiel einen hohen Prozentsatz und das sind zum Beispiel Staatsanleihen. Also hat hier die gierige Finanzindustrie mit den verschwenderischen Politikleuten hier teilen müssen, halbe Sachen machen. Ne? Und Vorsicht, ich habe extra Politik gesagt und nicht Staat. Der Staat sind wir, Politik sind die da. Ne? So. Also die Politik, ihre Verschwendungssucht, hat also hier den Banken dann auch sicherlich noch die Hälfte von diesen Erträgen dann weggenommen. So, wo ist das Geld gelandet? Nun einmal bei den Glaspalästen in den Cities, ne? Schauen Sie sich an, Frankfurt, ja, New York City, London, City of London. Da sehen Sie diese Glaspaläste, wo das Geld dann hingewandert ist. Und zusätzlich haben die Angestellten dort ein dickes, fettes Gehalt bekommen, viel höher als das, was man so in der normalen Wirtschaft erzielen konnte. Und nachher gab es dann noch Sause über die Boni, wenn sie es besonders gut gemacht haben. Da ist das Geld hingewandert. Ne? Da ist es weg und hat es nicht wirklich was gebracht. Ne? Nur 7.177 Euro hätte sich über diese 30 Jahre BlackRock eingesackt. Die ganz Bösen. Ne? So. Und Co. Ne? Vanguard, State Street, Deutsche Bank über Xtracker. So. Schon bald war nach dem Aufkommen von diesen ETF für die Banken und Finanzinstitute sichtbar, dass sie jetzt hier auf der Verliererstraße waren und mehr Kunden das gemerkt haben. Und darum haben sie zuerst diese Ausgabeabschläge von 5%, so 4,5 bis 5,5% waren das, haben sie so gut wie auf null reduziert. Vor allem dann über die Discount-Broker innerhalb der Banken. Wenn einer kam und so, dann haben sie immer noch das wegnehmen können. Aber die Discount-Broker, da war im Internet viel, viel mehr Informationen unterwegs. Und da konnte man die Fonds nicht mehr mit diesen Abschlägen verkaufen. Und die neueren Produkte, die sie haben, weisen auch die Total Expense Ratio aus. Und da ist man auch ein gutes Stück weit runtergekommen. Aber gemanagte Fonds liegen immer noch 1,5% da drin, ne? 1,7%. Also auch von den 2,5 sind sie ein Stück weit runtergekommen. Aber gut. Gemanagte Fonds brauchen Manager, die die managen, und die brauchen Bezahlung. Ne? Und sind die im Schnitt über alle angebotenen Fonds besser als der Markt? Gibt es reichlich Untersuchungen, dass nur 75% der Fonds den Markt schlagen und das auch nicht für immer, sondern immer nur für beschränkte Zeit. Und sie sind über den Schnitt aller Fonds zu 75% schlechter als diese Indizes, gegen die sie sich vergleichen lassen müssen. Nur 25% schlagen die Indizes und das auch nicht für immer, sondern nur für begrenzte Jahre. Und deshalb gibt es bei den Banken so viele Fonds und alle Jahre wieder wird mit unterschiedlichen Fonds beworben, die halt besser als der Schnitt waren. Und dann geht man in diese Fonds rein und dann sind die dann zufälligerweise wieder nicht mehr besser als der Schnitt, weil halt, sie würden es ja gerne sein, ich will ihnen da nichts Böses unterstellen. Aber man muss diese Manager bezahlen, man muss die ganze Infrastruktur, die Glaspaläste, den Hochflur, Teppichboden bezahlen und drum sind sie an dieser Stelle schlechter. So, kommen wir nun im Speziellen zu BlackRock und wie viel Umsatz machen die? Diese 10 Billionen? Die 10 US Trillion? Nein. Das ist nicht der Umsatz. Das sind treuhänderisch verwaltete Gelder von denen, die da angelegt haben. Zum Beispiel in diesen ETF. Auch die Gelder von Ihnen und von mir, so ich da angelegt habe. BlackRock verwaltet Geld von ungefähr 50% der Geldsumme. Es ist von Privatleuten und 50% von institutionellen Investoren. Oh, die bösen institutionellen Investoren. Ja, was ist das? Das sind zum Beispiel die Lebensversicherungen, von denen Sie einen Vertrag haben. Die machen da nämlich auch mit, weil sie wissen, 0,2% schaffen wir selber nicht mit unserer Mannschaft. Ne? Geht nicht. Darum gehen die dann auch dahin. So, das heißt, hier sind dann auch zum Beispiel Rentenfonds aus USA sind da drin. Ne? Sicherlich etliche Rentenkassen von uns in Europa sind da auch mit drin. Und, dass also hier institutionelle Anleger und viele, viele, 50% Privatanleger dort ihr Geld angelegt haben, plus die stammen aus aller Welt, plus im seltensten Fall bei uns aus der heimischen Volkswirtschaft. Ne? BlackRock hat über diese geringen Kosten die Geldanlage unglaublich kreativ oder lukrativ für die einzelnen Bürger gemacht, dass das also durchaus Sinn macht. Und wie viel Umsatz macht BlackRock jetzt wirklich? Das waren 2021, habe ich eine Zahl gefunden, 20 Milliarden. Das heißt, nur 0,2% von den 10 Billionen haben die eigenen Umsatz gemacht. Das andere ist treuhänderisch verwaltetes Geld. Das ist wirklich schlank. Und das fördert den Wohlstand der Bürger. A, weil die Bürger da nichts abgezogen bekommen. Und B, weil es Druck auf die Banken und die Finanzindustrie macht, wo sie an anderer Stelle auch noch investiert sind. Also doppelt positiv. Sonst würden die heute noch 5% Ausgabeaufschlag bezahlen. Und ist nur die Hetze der Medien, sowohl der sogenannten Qualitätsmedien als auch der alternativen Medien, gegen BlackRock gerechtfertigt? Wer so richtig links denkt, der ist gegen private Geldanlage, der ist gegen privates Geld vermehren, der ist gegen Zins, der ist gegen Zinseszins und. Und aus dieser Ecke kommt das alles her. Und wie ich anfangs sagte, Zinseszins kann man nicht verbieten. Geht nicht. Man muss dann Zins komplett verbieten. Ne? Und man sagt dann auch immer, ja, im islamischen Umfeld ist der Zins verboten, aber dort kann man abgezinst investieren, dass man dann an den Gewinnen am Ende beteiligt wird. Ist auch so ein kleiner Umweg darum. Man kann dann Teilbeteiligungen an Investments haben, wo man dann Gewinne erzielt und nicht Zinsen bezahlt und so. Also auch da hat man dann islamisches Banking aufgebaut, was, wenn man sich da Dubai anschaut, mit den meisten Hochhäusern über 300 Metern weltweit auf einem Fleck, sieht man, funktioniert. Ne? Ja, so ist es. Und jetzt kommen wir zur Macht, die BlackRock ausübt, obwohl sie nur 20 Milliarden Umsatz machen. Sie sind nämlich vertretungsberechtigt für die Aktien, die sie halten, und zwar in den einzelnen Aufsichtsräten oder Non-Executive Board of Directors international für die Strategie der Firmen. Und wenn man sich so die ganzen Firmen durchschaut, da sind immer so 5% BlackRock drin, ne? Dann 3,5% Vanguard und. Die hocken also in allen Firmen mittlerweile drin und machen an dieser Stelle Umsatz. Aber 20 Milliarden Umsatz ist jetzt nicht so gravierend. Die Deutsche Bank macht 30 Milliarden Umsatz. Oder JP Morgan Chase, die machen 150 Milliarden Umsatz. Sie müssen noch viel, viel mehr Macht haben. BlackRock ist deutlich kleiner als andere Finanzinstitute. Aber aufgemerkt, BlackRock verwaltet deutlich mehr Gelder als zum Beispiel die Deutsche Bank. Die hat eine Bilanzsumme von 1,3 Billionen und JP Morgan 2,6 Billionen. Also da ist richtig was in der Bilanz drin bei diesen Firmen. Und BlackRock hat aber nun das Vertretungsrecht für die gesamten Aktien in den Aktionärsversammlungen, wo über die Zukunft, über die Entlastung des Vorstands, über die Zukunft der Unternehmen und so weiter mitentschieden wird. Da hocken die drin. Und wie stimmt nun BlackRock dort ab? Es wird da von Unterstützung, von Konterrevolutionen, von Putschen und ganz anderen vielen bösen Sachen gesprochen. Doch aus meiner persönlichen Sicht ist es viel einfacher. BlackRock handelt schlicht und einfach nach dem Geldbeutel seiner Kunden. Und warum? Weil beide davon Vorteile haben. Denn beide wollen eine möglichst hohe Rendite haben. Sowohl BlackRock als auch der Kunde von BlackRock. Und da BlackRock ausschließlich an dem schwankenden Kurs seiner ETF verdient, ist der ETF hoch, sind 0,2% viel, ist der ETF niedrig, sind 0,2% wenig. Also sie wollen die Kurse möglichst hoch haben. Das heißt, sie setzen sich weltweit für positives Wirtschaften, für freie Marktwirtschaft, für Individualität ein, weil das zu den höchsten Gewinnen führt. Und wenn sie dann dieses Geld einnehmen, können sie auch ihre 20.000 Mitarbeiter bezahlen. Und da die Reichen, die Geld zum Anlegen haben, deshalb reicher werden, und die, die nichts haben, beziehungsweise denen der Staat alles weggenommen hat über Steuern, Abgaben und, haben die Linken was dagegen. Weil die BlackRock eine sehr sichere, gute, verlässliche Methode ist über die ETF, auch die anderen, keine Anlageempfehlung für BlackRock, an dieser Stelle das Vermögen vermehren kann. Ne? Und diese Vermehrung des Vermögens ist denen ein Dorn im Auge. Ne? Und unsere Medien sind, wie ich hier in meinem Video gezeigt habe, über einige verlagsinterne und medieninterne Abstimmungen, Wahlen, die man so veranstaltet hat, um rauszukriegen, wie die Redakteure so ticken, zu 66% bis 92% sind die rot-rot-grün eingestimmt. Also die haben da was gegen den Kapitalismus. Ne? Also das ist der Grund, warum hier über diese Firma so schlecht geredet wird. Warum ist jetzt BlackRock so fit? Warum sind die Größten und nicht die anderen? Warum hat die Deutsche Bank mit ihren X-Trackers diese große Bedeutung nicht erreicht? Warum sind die zurückgeblieben? Nun, während sich die Deutsche Bank mit wirklich verschiedenen, mehr oder weniger symptomlos intelligenten Managern da hat rumschlagen müssen und der Aktionär das ausbaden musste, ist bei BlackRock der Gründer und Miteigentümer Larry Fink immer noch ganz oben, sowohl als Executive Director, als Chief Executive Director, als auch als Chief Non-Executive Director, also im Aufsichtsrat, im steuernden Gremium von BlackRock dabei. Ne? Und hier sieht man Unternehmer gegen angestellte Manager. Das macht den großen Unterschied. Ne? Und Larry Fink sorgt dafür, dass also Verschwendungswahn, Geltungsbedürfnis, Bonijagd bei BlackRock nicht aus dem Ruder läuft. Und da ich als Unternehmer, als Kleinunternehmer, kann da also diese Vorteile, die so eine Führungspersönlichkeit wirklich hat, kann ich also wirklich an dieser Stelle sehen und auch verstehen, dass dem tatsächlich so ist. Und dann hat BlackRock sehr, sehr früh ein KI-Risikobewertungssystem eingeführt, nennt sich Aladdin. Muss ich ablesen, Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Ein riesiges Ding, was auf Tausenden an Rechnern läuft. Und das hat für sehr, sehr große Produktivitätsgewinne. Also mehr Umsatz, mehr Anlagevolumen bei gleichgebliebener Personaldecke. Also mehr Produktivität pro Mitarbeiter und mehr Produktivität pro eingesetztem Kapital. Ja, wenn die anderen Leute mit Excel irgendwelche Sheets machen und so. Wenn das Aladdin macht, geht das hier viel günstiger aus. Und haben damit für viel, viel bessere Gewinnsituationen für BlackRock und für den Bürger gleichzeitig im Win-Win-Verhältnis. Also BlackRock macht mehr Gewinn, wenn der Bürger mehr Gewinn macht. Der Bürger macht mehr Gewinn, wenn BlackRock mehr Gewinn macht. Ne? Das haben sie zusammen geschafft. Wie gesagt, 50% private Investoren, 50% institutionelle Investoren. Und diese geringeren Kosten, die da entstehen, verbunden mit dem Abstimmverhalten in den einzelnen Aufsichtsratsgremien, sorgen dafür, dass die Weltwirtschaft trotz der rot-rot-grünen, links-rot-grünen Bubble weiterhin ordentlich wächst. Dieses Jahr 3,5% ungefähr. In Deutschland haben sie gerade die Wachstumsprognose wieder zurückgenommen. Ja, von 0,5, die ich sowieso Kopfschütteln mir angeguckt habe, auf jetzt 0,1, damit sie noch positiv ist, weil sonst hieß es, wir sind in Rezession. Und dann wird die Bild-Zeitung wieder böse Sachen schreiben. Aus meiner Sicht sind wir weit tief in der Rezession drin und es geht immer tiefer, wenn sich an unserer grundlegenden Politik nichts ändern sollte. Wenn das so weitergeht, geht die Rezession so weiter. Ganz einfach. Da ist eine große Wende, ein neues Wirtschaftswunder und so überhaupt nicht in Sicht. Nein, abwärts geht's. Ne? Und dieses Wachstum ist ursächlich verantwortlich für den steigenden Wohlstand in der Bevölkerung. Das sollte niemand ignorieren. Und wie gesagt, wer nun BlackRock nicht mag, der könnte zum Beispiel zu Vanguard gehen. Die haben sich letztlich aus der Net-Zero-Initiative verabschiedet. Da habe ich letztlich auch mal ein Video drüber gedreht. Oder man könnte zu State Street, SSGA gehen. Oder auch zur Deutschen Bank, wenn man hier heimisch bleiben will. Und jetzt kommt erneut, dies ist keine Anlageberatung. Jetzt geht es nämlich um den Aktienkurs von BlackRock. BlackRock ist nämlich selber an die Börse gegangen und hat Geld aufgenommen, um hier ihre Investitionen zu tätigen. Ist also aktiennotiert. Genauso wie die Börsen börsennotiert sind. Ne? Die finanzieren sich selber an der eigenen Börse. Krasse Sache. Funktioniert aber. Kein Problem. Und wer nun meint, dass BlackRock also richtig abzockt, der könnte doch bei BlackRock die Aktien kaufen und mit dem Aktienkurs hier seine Gewinne machen und an deren Erfolg dann teilhaben. Logische Begründung. Ne? Und tatsächlich hat die BlackRock-Aktie seit 21. November 2019, ich habe keine älteren Daten gefunden, also tief reingegraben, ob die dann erst public gegangen sind oder nicht, weiß ich nicht. Hat mich auch nicht interessiert. Soll das nur ein Beispiel hier für die Aktie sein. Und die hat besser performiert als MSCI World performt. Ja, also sich entwickelt. So, und jetzt hier Diagramm von Google Finance raus. Und da sehen Sie in blau BlackRock ab diesem 21. November 2019 und iShares Core MSCI, was ich da vorher gezeigt habe. Und das sieht man, hat sich besser über die Jahre entwickelt. 75,8% Rendite hat BlackRock gemacht und nur 61,8% Rendite hat der MSCI World gemacht. So, da sehen Sie es. Die zocken ab, die sind gut. Oh. Ja, aber ich sehe nicht, dass da eine statistische Relevanz drin ist. Jetzt schauen wir uns die ganze Sache mal auf einer Jahresfrist an und da sind sie nur 1,6% besser. Das ist für mich nicht signifikant, deshalb würde ich nie irgendwo ein Investment machen wegen 1,6%. Und dann schaut man sich das nochmal an, schaut sich das Blau mal an. Das ist mal schlechter und das ist mal besser. Und in Summe am Ende schließen sie mit 26,6 ab und der MSCI World mit 25,1. Also so viel besser ist an der Stelle nicht. Sie sehen aber eine weitaus höhere Volatilität. Woran liegt's? wenn die Aktienkurse runtergehen, dann sind die 0,2%, die BlackRock bekommt, weniger. Wenn die Aktienkurse hochgehen, sind die 0,2% mehr. Das heißt, wenn der MSCI World schwankt, schwankt BlackRock viel stärker, weil die Fixkosten drin haben, die sie hier an der Stelle belasten. Aber in Summe, wenn sie die Sache gut machen, sollten sie immer besser abschließen als der MSCI World, weil sie ja ihre Produktivität ständig erhöhen. So, wie gesagt, keine Anlageberatung, kann man sich aber mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. So, am Ende sehe ich bei BlackRock die soziale Komponente, die uns allen die Geldanlage viel leichter und besser gemacht hat, als sinnvoll an. Jetzt hinzugehen und sagen, ja, die haben da irgendwo schlechte Einflüsse aufs Weltgeschehen und so weiter. Sie haben keinen Einfluss auf die gesamte Welt. Wenn BlackRock das nicht macht, Mats Vanguard. Ne? Wenn sie weniger investieren, wird es dort nicht weniger Influencer geben. Ne? Also an der Stelle zu meinen, man könnte durch seine Investitionsentscheidung an dieser Stelle etwas fördern oder etwas verhindern, können Sie vergessen. Das geht nur auf politischer Ebene und zwar, wenn Sie global daran drehen. Und global drehen alle nach oben. Ne? Sehen wir ja, globale Wirtschaft wächst und wir, unsere Moralbesoffenen, unsere Wirtschaft sinkt. Ne? Also, die Weltwirtschaft hat Vorteile aus einem Produktivitäts- und aus einem BIP-Wachstum. Und mit der Weltwirtschaft haben das auch die Bürger. Und bis zu diesen unsäglichen Aktionen, die weltweit politisch in den letzten Jahren durchgeführt wurden, ist die Anzahl an hungernden und in Armut lebenden Menschen ganz, ganz massiv gesunken. Das heißt, wirtschaftlicher Fortschritt führt zu besseren wirtschaftlichen Situationen von allen Menschen auf der Welt. So. Und nur jetzt, wo man dann politisch weltweit richtig reingegriffen hat, jetzt ging es bergab. Ne? Ganz zum Leidwesen von den Menschen auf der Welt. Dass sie da einen Grant auf die westliche Welt haben, ist doch vollkommen klar. Ne? Ja. Was wir so machen, wird nicht überall auf der Welt positiv gesehen. So, also Sie sehen, BlackRock ist aus meiner Sicht nicht so böse, wie man immer tut. Aus meiner Sicht ist BlackRock viel sozialer, viel vernünftiger, viel sinnvoller als die Finanzindustrie, die wir überall in den Glaspalästen da rumhocken haben. Ich nehme an, BlackRock hat auch so einen Glaspalast. Aber sie lassen mehr Geld den anderen Leuten. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.